Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church & Coffee mit Priscilla und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
Ja, hallo, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge mit Zilla und mir. Wir sitzen hier in meinem Büro und wir haben gerade schon ein bisschen angefangen zu labern über das, was mit dem Thema zu tun hat. Und ich will eine Story am Anfang erzählen, die ihr, wenn ihr in meinem Alter seid, vielleicht kennt. Die Jüngeren wahrscheinlich nicht. Also, ich bin eingeladen vom Pfingstjugendtreffen in Eidlingen als Redner, habe zwei Seminare dazu halten und die sagen so, ja, wir brauchen für Werbung und so ein Foto, so und so, Auflösung, DPI und so. Und ich habe halt ich gehe nicht zu Fotografen und so. Und die Fotos, die wir haben und Handy und so, das ist es halt nicht. Also denke ich so, oh, ich wollte nur ein Seminar halten, jetzt muss ich Fotos machen gehen. Ne? Und dann suche ich mir einen Fotograf raus hier, bin bei dem. Stellt sich raus, er ist ein Vater von einer Freundin von unserem Sohn und so, war ganz lustig. Das Miteinander, wir haben eine Session gemacht und dann schickt er mir die Entwürfe zu und sagt, such dir mal welche raus und sag, was du gern abändern möchtest. Und dann gucke ich mir die Fotos an und denke so, ja, da gäbe es doch einiges zu ändern. Und dann habe ich ihm so...
Das hast du gedacht.
Ja, und dann habe ich ihm zurückgeschrieben und gesagt so... Ja, also das Foto so, das finde ich gut, aber könntest du die grauen Haare aus dem Bart retuschieren?
Nein, Quatsch, hast du nicht gemacht.
Habe ich ihm gesagt. Schreibt er mir so zurück, er weiß ja, dass ich Theologe bin, sagt er zu mir so, ja, ist ein bisschen heuchlerisch, können wir aber machen. Können wir aber machen.
Hat er recht.
Und er hat es gemacht. Auf den Fotos sind keine grauen Haare zu entdecken.
Weißt du, was mir da für eine Story kommt auch, dass du mal mit jemand aus unserer Gemeinde geredet hast, die sich nämlich die Haare färbt und du dann gefragt hast, warum und ihr dann quasi und sie kritisiert das, was ich richtig gut fand, so, hey, warum färbst du deine Haare, damit du jünger aussiehst? Und das fand ich richtig gut und jetzt machst du genau das Gleiche.
Ich bin ein Heuchler und damit sind wir beim Thema. Das Thema, das die Zilla vorgeschlagen hat und wo wir uns dafür entschieden haben, ist älter werden. Und es ist gar nicht so einfach älter, also gut älter zu werden. Klar werden wir alle älter und die meisten Leute wollen ja auch alt werden, aber irgendwie halt nicht älter werden.
Ja.
Ja. Zilla, warum hast du eigentlich das Thema vorgeschlagen?
Weil ich in den letzten ein, zwei Jahren mich mehr mit dem Älterwerden beschäftige.
Wie alt bist du?
Ich werde jetzt 35 dieses Jahr.
Oh, das Leben ist rum.
Und ich...
Mit 35 sind Frauen... Es gibt mal, ich habe mal eine Statistik gelesen, Glücksforschung. Mit 35 ist das glücklichste Jahr für Frauen. Mhm. Weil so lange brauchen sie, bis sie sich selber annehmen können. Und dann ist es das glücklichste Jahr in der Statistik. Du musst auf dem Höhepunkt deines Glücksempfindens sein.
Okay, gut.
Geh nur noch abwärts.
Ja, okay. Die lassen wir jetzt mal beiseite. Ich gehe jetzt nicht auf die Statistik ein. Könnte man jetzt theologisch auseinandernehmen. Gell? Okay. Das war ich ja.
Das war jetzt nur eine Statistik von irgendwo her. Männer, bei Männern ist es übrigens 25, habe ich in der Statistik gelesen. Also bei mir geht es schon lange abwärts.
Ja.
So, aber jetzt, ich habe dich unterbrochen, sorry.
Genau, wie ich auf das Thema gekommen bin. Und ich finde, ab 30 bekommst du irgendwie so das Gefühl, ab jetzt ist Älterwerden schlecht. Also bis dann ist es so okay. Beziehungsweise wenn du Teenie bist, dann wartest du die ganze Zeit, bis du 18 bist. Und dann 19, 20 ist auch noch cool. Und dann so die 20er Jahre, das ist eigentlich dann wurscht, wie alt du bist, so ungefähr. Und wenn du die 30 überschritten hast, habe ich so dieses Gefühl, dass du eigentlich nicht mehr älter werden darfst. Weil du solltest eigentlich jünger bleiben von deiner Dynamik her, von deinem Aussehen oder so. Und ich habe den Eindruck, je älter du wirst oder je mehr du dich von dieser 30 fortbewegst, desto mehr kommt plötzlich eine Diskrepanz in dir, wo du das Gefühl hast, mein Umfeld denkt, oder ich vielleicht auch selber, ich müsste eigentlich jünger sein. Und ich zum Beispiel mich letztens hinterfragt habe und gedacht habe, warum freue ich mich, dass Leute mich generell jünger schätzen? Und ich wirklich auch mal überlegt habe, so, ist es eigentlich gut, dass Leute mich eigentlich meistens 5 bis 10 Jahre jünger schätzen, so. Warum ist es nicht okay? Oder warum wäre ich schon fast beleidigt, wenn jetzt jemand sagen würde, ah, ich glaube, du bist so 34, 35.
So siehst du aus.
Genau.
Dann wirst du sagen, hä, wieso sehe ich so aus?
Ja, richtig. Und dann habe ich da mal ein bisschen drüber nachgedacht und habe festgestellt, also ich mache jetzt mal eine These. Ich glaube, dass wir in unserer deutschen Gesellschaft uns in wenig so einig sind wie in dem, dass älter werden scheiße ist. Also ich kann mich an kein Gespräch erinnern, wo Leute gesagt haben, hey, ja, ich werde jetzt endlich
60.
Ja, oder
Hammer, 60. Geil. Oder 70, noch besser.
Ja, oder cool, dass ich jetzt wieder ein Jahr älter werde. Cool, dass ich ein paar mehr Falten im Gesicht habe. So, cool, dass ich vielleicht ein bisschen bequemer werde. Oder
erinnere mich direkt an so, ich habe gleich so ein paar Pastoren von coolen Kirchen im Kopf. Die haben dann in dem Alter von mir angefangen, Lederjacken zu tragen, ja, blond gefärbt, die restlichen Haare hochstellen.
Wir wissen jetzt nicht, an wen du denkst.
Blond färben, sich ein Ohrring schießen lassen, all die coolen, hippen Sachen, damit man doch noch Anschluss hat an die Junge.
Und du tust halt nur deinen Bart retuschieren.
Retuschieren. Lassen. Und ich lasse mir von meiner Frau Hoodies kaufen, weil ich Hemden zu alt finde.
Ja.
Ja, dabei ist doch eigentlich, was die Bibel sagt über älter werden so ganz anders, weil da ist doch älter werden total was Cooles. Also da geht es um das Thema Weisheit. Also ist ja schon interessant, ich habe mir das schon mal gedacht, warum werden die Leiter von Gemeinde Älteste genannt?
Hä, spannend, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
Hast du noch nie darüber nachgedacht? Nee. Die sind ja meistens gar nicht die Ältesten in der Gemeinde. Aber sie werden Älteste genannt, weil damit im biblischen Kontext, würde ich jetzt mal behaupten, eben Weisheit, Erfahrung gepaart mit einer guten Grundlage im Glauben eben verbunden ist. In unserer Kultur müssen sie Jüngste heißen, nicht Älteste.
Mm.
Ja.
Und das erinnert mich gerade an den Gedanken, den ich letztens hatte. Ich glaube, der war vom Heiligen Geist. Ich war mit einer Freundin im Gespräch und dann hat sie irgendwas über eine herausfordernde Situation erzählt und ich habe ihr eine Antwort gegeben und lag komplett daneben. Also ich wollte irgendwie einen Ratschlag geben oder so. Und ich lag einfach komplett daneben. Und dann habe ich so gedacht, ja, ich hätte gerne mehr Lebensweisheit, dass ich anderen bessere, vielleicht auch demütigere Ratschläge geben könnte. Und dann habe ich mir so gedacht, oder da kam mir der Gedanke, cool, also jung sein findest du selber cool, aber ich mir gedacht habe, ich glaube, dass man vielleicht im Älterwerden mehr ein Segen sein kann für andere, als wenn man jünger ist. Also ich will das nicht pauschalisieren, aber wo ich gedacht habe, ja, was für ein Segen kannst du sein, wenn du eine Lebensreife hast, wo du anderen ganz anders beistehen kannst, Seelsorge geben kannst, ermutigen kannst, ermahnen kannst, als wenn du so ein junger Hüpfer bist mit wenig Lebensreife.
Okay, also halten wir mal fest an der Stelle, es ist auf jeden Fall ein Segen, wenn du Weisheit entwickelst im Älterwerden. Dann kannst du wirklich auch anderen einen guten Impact auch auf andere haben durch das, was du erfahren hast und erlebt hast. Und wenn du das eben passt, auch mit deiner Jesus-Beziehung, dann kommt da echt dieses Konzept der Weisheit. Nein, in der Bibel gibt es ja den Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Weisheit ist, wenn das Wissen eben durch Erfahrung und durch Glaube eben auch zu einer Tat wird, zu einer Realität. Und das ist schon etwas, was ich auch schon früh angefangen habe zu beten, schon wo ich ganz jung war, also Teenie noch war, habe ich angefangen zu beten, Herr, gib mir beim Älterwerden Weisheit, dass ich wirklich weise werde und nicht einfach nur älter. Es gibt ja auch ältere Leute, die sind überhaupt nicht weise, sondern sind alte Narren. Das Konzept haben wir in der Bibel ja auch. Aber, und du hast es jetzt ja gerade ein bisschen einseitig dargestellt, sorry, wenn ich das so sage, wie wenn älter sein besser wäre. Also ich kann besser Einfluss nehmen auf andere. Aber ich denke, es hat schon auch seine Berechtigung, dass Jungsein cool ist, denn ganz so rein im statistischen Mittel mal ganz ehrlich betrachtet, wie viele echt krasse Sachen, auch im Reich Gottes oder auch in der Welt oder so im Business oder so, sind passiert durch Ältere, sind doch meistens durch jüngere Leute in der Sturm- und Drangzeit passiert. Das ist so dieses, wo du zum Glück noch nicht über jedes Risiko nachdenkst, wo du einfach im Saft stehst und denkst, packen wir es an, machen wir es einfach, guck mal, ob es klappt und so. Und dadurch werden auch, also gerade Missionswerke etc., solche Sachen, die gegründet werden, neue Gemeinden, das ist dann doch allermeistens, im statistischen Mittel zumindest, sind allermeistens junge Leute, die das machen. Ältere werden irgendwie faul, oder wie sehe ich das? Was würdest du sagen?
Ja, das wollte ich dich jetzt gerade rückfragen. Dann bist du quasi ab 40 unbrauchbar fürs Reich Gottes.
Oh, das kann ich natürlich jetzt nicht bejahen, damit würde ich mich selber rauskatapultieren. Ich bin ja jetzt 44. Nein, aber es verändert sich schon was. Also, ich muss oder ich bin gezwungen, die schwindende körperliche Kraft durch Erfahrung, durch Weisheit zu kompensieren. Und das hat seine Vorteile, natürlich. Ich renne nicht mehr jedem Spleen hinterher. Nicht mehr jeder Furz, der mir im Bauch rumfährt, halte ich für den Heiligen Geist, sage ich mal. Sondern es gibt schon noch ein bisschen Abgeklärteres. Aber es gibt echt auch eine große Gefahr. Die nehme ich wahr bei mir selber und auch bei anderen Älteren, nämlich die Bequemlichkeit. Sich zurücklehnen. Und dann fangen wir an, so drüber diskutieren, ja, damals haben wir das auch gemacht, im Jugendkreis sind wir auf die Straße gegangen, da haben wir auch noch und so, da habe ich gebrannt für Jesus. Oh, jetzt bin ich schon fertig, wenn ich heimkomme, könnte ich nur noch schlafen. Es reicht gerade nur für die Fernbedienung, um Sportschau anzumachen und so. Ich überspitze das mal ein bisschen, aber also ich gucke auch mal in Gemeinde und Gemeinschaft, es sind doch eine ganze Anzahl an ältere Leute, die einfach irgendwie lau werden. Kann man das so sagen? Auch geistlich lau werden? Es sind nicht einfach nur alle brennend im Geist, auch wenn sie älter sind.
Das ist eine gute... Boah, ich frage mich gerade, ob das generationenabhängig ist, weil ich würde auch sagen, dass viele jüngere Menschen lau sind in dem, dass sie sagen, ich treffe meine eigenen Lebensentscheidungen. So, also Partnerwahl.
Ja, ich meine jetzt nicht so sehr den Vergleich zwischen den lebenden Generationen, also okay, die jetzt lebende ältere Generation im Vergleich zur jetzt jüngeren Generation. Ja. Da kann man solche Vergleiche, die du hast, ja anstellen, sondern es geht mir um die, also in der eigenen Biografie, die Person
ja,
im Vergleich zu sich selber in jüngeren Jahren. Da, also ich habe eine ganze Reihe an Leute im Kopf, die sind in ihrer eigenen jüngeren Version leidenschaftlicher mit Jesus unterwegs gewesen.
Aber ich frage mich, ob das wirklich am Alter liegt.
An was dann?
An dem, dass man vielleicht, also ich sag mal, so wie die Bibel das sagt, mit den Dornen, der Same, der dann in die Erde fällt, wo die Dornen gleichzeitig hochsprießen, so der Reichtum der Welt, die Sorgen der Welt. So, wenn du natürlich kein Geld hast, dann kann dich Geld auch nicht so einnehmen. Ich sag jetzt mal 15 oder so. Wenn du aber ordentlich Schotter hast, dann ist es natürlich eine größere
Gefahr,
beispielsweise.
Ohne dass du es merkst. Ja, es sind auch andere Elemente. Ich merke es bei mir selber. Ich bleibe mal bei mir selber. Ich bin mit 14 zum Glauben gekommen. Und ich sag mal so, die Sonne ging nicht auf über uns im Dorf, ohne dass ich auf den Knien gelegen bin als Teenie. Aber das ist schon eine Weile her, dass ich das über mich sagen kann.
Aber an was würdest du es bei dir festmachen, an was es liegt?
Also ich war schon relativ gesetzlich unterwegs als Teenie. Bin sehr, sehr straight, wirklich morgens auf die Knie gebetet und Bibel gelesen. Ob das immer alles qualitativ super war und manchmal bin ich auch wieder eingeschlafen auf den Knien, muss ich ehrlich sagen und so. Aber es war auf jeden Fall dieses Nein, es kann kein Tag beginnen, ohne dass ich so starte und so. Und dann habe ich irgendwann mich selber entlarvt und habe gemerkt, so, das ist gar nicht Freiheit, was du lebst, sondern das ist Gesetz, was du lebst. Und dann habe ich die Freiheit entdeckt und habe gelernt, kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich keine stille Zeit mache morgens. Und irgendwann entdecke ich mich dabei, dass ich kein schlechtes Gewissen habe, wenn ich 3 Tage oder 4 Tage keine stille Zeit mache morgens. Und dann denke ich so, hey, irgendwas ist doch jetzt falsch gegangen. Ich habe was verloren, ich habe nicht Freiheit gewonnen, sondern ich habe irgendwie, ich habe irgendwie Nähe zu Jesus verloren.
Ja.
Verstehst du, was ich meine?
Absolut. Ja. Und gleichzeitig frage ich mich trotzdem, ob das am Alter liegt, weil gleichzeitig merke ich oder habe ich mir überlegt, ob man nicht auch mehr, also im besten Fall zu Jesus hinwächst im Alter, weil erstens mal der Tod rückt näher. Also diese Entscheidung, weil ich habe, also jetzt auch, als ich über den Podcast nachgedacht habe, habe ich mir schon auch nochmal mehr Gedanken über den Tod gemacht.
Weil hast du vorher schon gesagt, ja.
Genau, weil ich finde, das gehört ja zum Älterwerden auch dazu, dass man eben näher am Tod steht. Und ich dann nochmal so gemerkt habe, okay, krass, am Tod entscheidet sich halt wirklich, ob du das, auf das du gebaut hast, ob das wirklich Wahrheit ist oder nicht, ne? Also wie Paulus sagt in 1. Korinther 15, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir die Dümmsten und die Blödsten und sowas, ne? Und im Leben ist es ja, wenn ich ehrlich bin, manchmal so, dass ich manchmal wie so ein Backup-Plan habe. So nach dem Motto, okay, wenn Gott nicht existiert, dann war es trotzdem das beste Leben, weil ich einen Sinn hatte. Weil ohne dieses Gott existiert, würde mein Leben einfach in der absoluten Sinnlosigkeit verschwinden. So. Aber wenn ich dann merke, okay, am Tod, dann kommt es wirklich drauf an, wo gehe ich hin, wenn dieser Gott, an den ich glaube, nicht existiert. Und ich dann gedacht habe, eigentlich müsste mich doch diese, ich sag's mal, Todesnähe im Älterwerden näher zum Herrn führen, oder nicht?
Paulus sagt es zumindest an der Stelle ja so, Jesus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Also er kann das einfach auf die Spitze treiben und sagen, eigentlich, und er war ja damals jetzt auch nicht, sag mal, er war so in meinem Alter vielleicht, vermutlich, dürfte er so ungefähr gewesen sein, als er das geschrieben hat. Schon krass eigentlich, so dieses zu sagen, ja, Jesus ist alles für mich. Und wenn ich sterbe, das ist das Beste, was mir passieren kann. Also das ist Weisheit, finde ich, dass jemand das entwickelt. Aber mal andersrum gefragt, vielleicht eher. Jetzt hast du ja ein bisschen drüber nachgedacht, über Tod hast du gesagt, gerade im Vorfeld zu heute. Wie bereitet man sich gut auf den Tod vor? Im Älterwerden.
Ja, das habe ich mich gefragt, weil die Bibel sagt ja auch gleichzeitig, bedenke uns lehren, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, richtig?
Psalm 90, ne, ist das.
Und da habe ich mir schon gedacht, wie wirst du denn klug, nur weil du über den Tod nachdenkst? Also ja. Das finde ich total crazy. Und der Witz ist, wenn ich ehrlich bin, dann ist es doch eher so, dass wir den Tod ganz weit wegschieben und so leben, als würden wir ewig leben. Als wäre der Tod, würde der Tod uns gar nicht betreffen, oder? Also,
ja, ich finde das
zumindest in meiner Generation.
Ja, nein, das sind alles so. Du guckst also ich finde, alles war jetzt sehr pauschal. Aber ich finde super viele Leute, das, was mir oft so Bauchschmerzen macht im Gucken auf unsere Gesellschaft ist, die Leute oder viele von uns sichern super krass mit super viel auch finanziellem Aufwand ihren Altersruhe ab. Also was passiert, wenn ich nicht mehr Einkommen generieren kann? Das wird mit dem größten Invest, sag ich mal, fokussiert, während der Punkt, wenn du tot bist, irgendwie so, keine Ahnung. Ich bin ja Christ, also jetzt im christlichen Bereich, das reicht. Aber dass man das wirklich so aktiv fokussiert, wie jetzt zum Beispiel seinen Ruhestand, auf den man hinarbeitet, Rente, private Rente, Immobilien, Vorsorge, dies und das und so. Wenn wir doch auch so den Tod fokussieren würden wir, glaube ich, ganz anders leben. Also Psalm 90 ist schon auch ein, hey, geh damit schwanger, erwäge den Tod, denke darüber nach, sinne darüber nach, schaffe Räume für den Tod in deinem Alltag. Und ich finde, das können wir ganz praktisch tun. Zum Beispiel jetzt gerade bin ich ja umgezogen in meinem Büro, bin jetzt hier, wir sitzen gerade in meinem Büro. Und du siehst hier meine Bücher. Bücher sind ja für mich, also das ist ja meine große Konkurrenz zu Menschen. Ich liebe Menschen und ich liebe Bücher und ich weiß manchmal nicht, was ich mehr liebe. Ja. Und jetzt habe ich im Umräumen, habe ich halt gezwungen, eine ganze Reihe von Büchern wegzugeben. Ich habe bestimmt 60 Bücher aussortiert von den, keine Ahnung, 2000. Aber die 60 Bücher, das war ein Sterben für mich einfach. Weil ich wusste, die brauche ich nie wieder. Die werde ich nie jemandem empfehlen. Ich habe sie gelesen, also meiste. Oder zumindest ein Teil davon. Manche habe ich auch gemerkt, die habe ich gar nie gelesen. Die werde ich auch nie lesen. Und trotzdem ist es irgendwie so ein Loslassen von etwas Liebgewordenem, etwas, wo ich denke so, das könnte schon mal noch brauchen. Weißt du? Und ich glaube, das ist so eine ganz einfache Sache, wie wir uns auf den Tod vorbereiten. Weil der Tod heißt, lass alles los. Du nimmst nichts mit, als nur deine Jesus-Beziehung. Und das können wir praktisch einüben, indem wir Sachen einfach herschenken, die uns lieb sind. Hergeben. Oder?
Ja, und ich würde aber noch vorher anfangen, weil, also wir haben ja jetzt quasi automatisch, ohne dass wir es gesagt haben, die Brücke geschlagen von Älterwerden zu Tod, ne?
Krass.
Und ich glaube, das ist der, oder ich frage mich, ob das nicht auch der Punkt ist, warum wir Älterwerden so sehr ablehnen und eigentlich immer mehr das Gefühl haben, je älter ich werde, desto jünger müsste ich eigentlich sein, weil ich will eigentlich stehen bleiben, ich will nicht älter werden, weil der Tod näher rückt, weil meine Endlichkeit näher rückt, weil dieses, ich muss alle Kontrolle abgeben, näher rückt. Und ich würde tatsächlich sagen, dass die Beschäftigung mit dem eigenen Tod das Älterwerden leichter machen könnte, glaube ich. Oder ich frage mich, also ich bin überzeugt davon, dass es so ist, wenn die Bibel sagt, hey, dann wirst du klug. Könnte. Das ist auf jeden Fall...
Genau, könnte, wenn du mit Jesus unterwegs bist.
Ja, genau.
Das, wenn ich, da scheiden sich die Geister zwischen denen, die wirklich close sind mit Jesus und denen, die ohne Jesus oder lau mit Jesus unterwegs sind. Weil die müssen...
Aber dann kannst du auch eine Entscheidung treffen.
That's right. Wenn du also zuhörst, lieber Podcast-Hörer, dann triff jetzt eine Entscheidung. Das ist die beste Entscheidung, die man treffen kann.
Absolut, ja genau.
Ja.
Weil du dann merkst, okay, wow, da muss ich alles loslassen. Und ich glaube, das ist nämlich der erste Punkt, dass wir überhaupt erstmal die Akzeptanz dieses Ich werde sterben, bevor ich sage, ich tue irgendwas in meinem Alltag, das dem Tod ähnlich ist, zum Beispiel Sachen loslassen. Weißt du? Weil warum soll ich was tun, zum Beispiel jetzt Sachen, Bücher loswerden, wenn ich ja gar nicht sterben will?
Stimmt. Also, und wie übe ich das ein, ich werde sterben?
Das ist die Frage. Also, für mich, ich habe ja in den letzten Tagen ein bisschen über den Tod nachgedacht. Und ich muss sagen, das ist herausfordernd. Und ich fand es interessant, ich habe auch mit einer aus unserer Gemeinde geredet, die ist so um die 60 rum. Und ich habe mich gefragt, ob sie mal Angst hatte vorm Älterwerden. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hatte mal so eine Zeit. Und sie hat dann zu mir gesagt, sie würde sagen, älter werden kostet Mut. Und ich glaube, es kostet Mut. Es ist nicht easy zu sagen, so, ich setze mich jetzt mal zu Hause hin und jetzt denke ich mal über meinen eigenen Tod nach, sondern es kostet Mut. Aber ich glaube, es ist wichtig, weil spätestens in der Krise, wenn jemand Angehöriges stirbt oder wenn du selber eine Diagnose bekommst, was auch immer, wirst du zwangsläufig damit konfrontiert. Und ich habe gemerkt, also ich merke für mich, wenn ich über den Tod nachdenke, dann macht mir das Angst. Aber gleichzeitig wird das Evangelium auch größer. Also zum Beispiel, ich habe dann irgendwann die Erkenntnis gemacht, oder was für mich eine ganz krass wertvolle Erkenntnis war, dass Jesus den Tod selber für sich gewählt hat. Wie krass ist das? Weil wir, also ich zumindest, ich check dieses, was Jesus am Kreuz gemacht hat, denke ich immer so, ich check's einfach nicht. Ich check nicht diese Schwere und dieses Schlimme, was Jesus da auf sich genommen hat. Und über meinen Tod nachzudenken, hat mir ein bisschen mehr geholfen zu verstehen, was Jesus da für mich gemacht hat, dass er freiwillig den Tod gewählt hat. So, wie nice. Krass ist das? Nice. Ich würde niemals so freiwillig den Tod wählen.
Wenn ich es nicht müsste.
Wenn ich es nicht müsste. Keiner von uns würde das.
Ja, und er war der Einzige, der es hätte nicht müssen.
Richtig.
Und er wählt es. Und du kannst es ja nicht wählen. Du musst es ja.
Genau.
Also du, das ist so facing the giants. Das ist so der letzte Feind des Menschen. Du musst dadurch. Aber wo du natürlich entscheiden kannst, ist, ob du dich dem aussetzt im Vorfeld. Ob du einfach hoffst, ich werde davon überrascht im Schlaf und kriegst gar nicht mit. Und dann ist sie einfach weg.
Und das Ding ist ja, es beeinflusst ja dein Leben. Also es ist ja nicht nur so dieses, ich hoffe, ich sterbe einfach, wenn ich es gar nicht mitkriege, sondern diese Angst vorm Sterben, die schwingt ja mit im Leben. Und ich glaube, die schwingt auch mit im Älterwerden. Weil ich mich nämlich gefragt habe, wie würden wir älter werden, wenn wir keine Angst vorm Tod hätten? Ich glaube, wir würden anders älter werden, als unsere Gesellschaft jetzt älter wird, oder? Oder ja?
Ja. Ja, ich würde schon sagen. Ich habe gerade überlegt, ob man eigentlich nochmal unterscheiden müsste zwischen Angst vorm Tod und Angst vorm Sterben. Also ich würde das bei mir schon unterscheiden. Ah. Ich würde schon behaupten, ich habe keine Angst vorm Tod, weil der Tod für mich nur Taxi zu Jesus ist. Aber der Prozess des Sterbens, der ist ja, je älter man wird, desto mehr spürt man ja die Funktionsausfälle des eigenen Körpers. Und dann spürt man ja intuitiv, das Sterben ist der Funktionsausfall von allem. Und das macht keinen Spaß, weil dann setzen die Organe aus, dann setzen die Fähigkeiten aus und dann habe ich ja jetzt auch schon ein paar Leute sterben sehen und dann Atemnot und Röcheln und einfach, weißt du, so. Und trotzdem war das Sterben, wenn ich Leute am Sterben gesehen habe und sie Jesus lieb gehabt haben, dann war das trotzdem immer eine Heiligkeit, eine Präsenz des Heiligen Geistes, die da spürbar ist in diesem Todeszimmer, wo ich einfach dann jedes Mal denke so, Es ist ein Hammervorrecht, dabei zu sein, wenn jemand stirbt, der Jesus lieb hat. Also das würde ich euch überhaupt mal empfehlen, allen empfehlen, die jetzt auch zuhören, wenn ihr es irgendwie machen könnt, seid mal dabei, wenn jemand stirbt. Also drückt euch nicht vor dem, ne? Auch, ich sag mal, auch eure Kinder, falls ihr jetzt Kinder habt oder so, manche schützen ihre Kinder davor, Sterbende zu sehen. Ich habe viele Tote gesehen, mein Papa war ja Friedhofsgärtner, auch unter anderem, und ich habe viele Leichen dann in der Leichenhalle abends geschmückt und so. Mein Vater ist immer nachts dazu gekommen, hat mich mitgenommen und ich war 10 oder so und musste an den Leichen vorbei, offene Särge.
Das würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, aber
nee, okay. Das war nicht so cool, aber die erste Sterbende war meine Oma, da war ich 11 Jahre alt, als die gestorben ist. Und die habe ich aktiv begleitet und ich erinnere mich noch an diese Phase, wenn ich immer heulend aus dem Zimmer rausgerannt bin und diese Feindschaft des Todes gespürt habe und geweint habe und gleichzeitig die Heiligkeit der Anwesenheit Gottes gespürt habe, wenn die ihre Söhne oder ihre Verwandten Choräle gesungen haben in diesem Sterbeprozess, der hat sich über 2 oder 3 Tage gezogen. Und ich würde sagen, dieser erste Tod, den ich gesehen habe, der war schon sehr prägend für mich, dass ich das erste Mal die Schönheit des Sterbens trotz des Schmerzes erlebt habe.
Krass.
Und das hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass ich eigentlich keine Angst habe vor dem Tod. Weil man hat ja vor etwas Unbekanntem eher Angst. Aber wenn du natürlich siehst, wie es Sterben sein kann, und es vielleicht, so wie es in meinem Fall, auch jedes Mal eher positiv ist. Ich meine, ich weiß nicht, wie ein Todeskampf von jemandem, so ein verendender Todeskampf, das gibt es ja auch, wo Leute dann nicht sterben wollen und nicht loslassen wollen und noch schreien und so. Das würde vielleicht eine andere Prägung hervorrufen. Ja. Aber ansonsten würde ich euch schon ermutigen, wenn Oma und Opa stirbt und so, dass ihr eure Kinder mit dazu nehmt. Wenigstens für einen Moment, um ihnen das Gefühl des Sterbens auch zu vermitteln.
Und ich finde es voll spannend, was du gerade gesagt hast, dass der Tod was Unbekanntes ist, obwohl es ja so zum Leben dazugehört, ne?
Ja, aber du hast es noch nie gemacht.
Ja, genau. Aber trotzdem glaube ich ja auch, dass wir uns oft davor scheuen, auch Menschen beim Sterben zu begleiten. Also wie du sagst, wir sagen, wir machen das zwar, aber es ist ja schon eine Überwindung. Und dann bewusst zu sagen, nee, ich will mich mit dem auseinandersetzen. Und was mir auch noch gekommen ist, ich merke für mich, dass die Angst vorm Tod auch dieses ist, ich muss den Weg alleine gehen. Also wenn ich jetzt wüsste, ich würde dieses Taxi zu Jesus mit jemand anderem nehmen, dann hätte ich gar keine Angst.
Und da kommen wir, sagen wir mal, an die Krux unserer Gesellschaft. Das beklage ich tatsächlich. Das ist nicht nur, Corona war es eine Vollkatastrophe, aber auch sonst werden so viele Leute zum Sterben ausgelagert bei uns. Irgendwo in Hospize oder in Krankenhäuser und an irgendwelchen Apparaten und Schläuchen und so. Da würde ich grundsätzlich dafür plädieren, lass die Leute lieber ein paar Monate früher sterben und ohne Schlauch und alles in irgendwo alles drin, sondern im Kreis ihrer Familie. Das ist eine ganz andere Art zu sterben. Und dann begleitet die Menschen in den Tod hinein. Das tut gut. Die Sprüche sagen nicht umsonst, also in der Bibel die Sprüche, lieber im Haus der Trauer als im Haus der Freude. Ne? Wie kann der sowas sagen? Lieber im Haus der Trauer als im Haus der Freude. Naja, das ist Prediger wahrscheinlich. Ich muss nochmal nachgucken, wo das steht. Eine von den Weisheitsbüchern im Alten Testament bringt es 2-3 Mal. Das ist der Ort, wo Weisheit wächst. Und nicht auf einer Hochzeit oder einer Geburtstagsparty. Ja.
Und gleichzeitig habe ich auch noch gedacht, bei diesem Alleine-Sein ist mir noch mal mehr die Rolle vom Heiligen Geist wichtig geworden in meinem Leben, weil ich gemerkt habe, krass, er wird ja dargestellt oder beschrieben als unser Beistand und Tröster. Und wenn ich mir irgendwas wünschen könnte für meinen Tod, wäre es genau das, dass mich jemand tröstet und dass mir jemand beisteht. Und der mitgeht, ne? Der nicht nur an meinem Bett sitzt und ich weiß, ich muss den Weg trotzdem alleine gehen, obwohl das ja trotzdem tröstlich ist, aber zu wissen, der Heilige Geist lebt in mir und er geht den Weg mit. Er geht dieses Todestal mit und er ist auch gleichzeitig meine Absicherung oder meine Sicherheit oder wie die Bibel sagt, so dieser Siegel auf mir drauf, der mir die Gewissheit gibt, dass ich in der Ewigkeit ankomme. So.
Glaubst du, dass das dass es dir als Single leichter fällt, diese geistliche Wahrheit zu ergreifen als mir? Weil ich kann mich ja der Illusion hingeben, ja, dann ist da der Kreis meiner Kinder um mich her und die begleiten mich da und ich werde auf keinen Fall allein sein. Das ist eine Illusion, bei den allermeisten funktioniert das nämlich gar nicht. Und auch bei Ehepartnern muss ja einer von beiden auf jeden Fall alleine sterben.
Ja.
So, aber manchmal kann man sich ja als, so als Familienmensch diese Illusion hingeben, ja, das wird nicht einsam werden, das wird ganz so lebenssatt und alt und geliebt und begleitet von den Leuten.
Vielleicht schon, wobei ich glaube, das Thema Alleinsein, das ist auch was, was mich persönlich auch beschäftigt. Ich glaube, ich würde mich trotzdem alleine fühlen, auch wenn... Also in diesem Todesweg, auch wenn Leute um mich rumsitzen würden. Also das würde mir schon Trost geben, aber den Trost, den der Heilige Geist mir gibt, in diesem Wissen, er ist derjenige, der mich wirklich begleitet, das ist nicht von Menschen machbar, finde ich.
Das finde ich so eine nice Aussage von dir. Das ist genau der Punkt. Wenn Paulus sagt, Jesus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, dann meint er genau das, dieses Umgebensein von der göttlichen Präsenz in diesem Prozess. Ne? Mhm. Und dann ist es vermutlich auch egal, in welchem Setting du stirbst.
Ja, also egal vielleicht nicht, aber das Fundament ist da. Also dieses zu wissen, der Heilige Geist geht mit mir damit. Und dann ist es absolut wertvoll, wenn natürlich andere, die ich lieb habe oder die mich lieb haben, um mein Bett sitzen. Oder
ja, aber wie vielen Leuten ist es vergönnt?
Genau.
Und es ist die Minderheit, wo das wirklich so passiert. Die allermeisten werden diesen Weg eher alleine gehen müssen.
Und dann eben zu wissen, okay, ich werde trotzdem nicht alleine sterben, wenn ich Kind Gottes bin. Ne? Und das finde ich da so krass, wo ich auch letztens... bin ich so begeistert von diesem Vers in 2. Korinther 1, Vers 3, da steht, dass Gott der Vater der Barmherzigkeit ist und Gott allen Trost ist. Und da habe ich mich gefragt wieder so, warum ist Trost anscheinend so wichtig für Gott? Und ich glaube deswegen, weil wir Trost brauchen. Und ich glaube, im Angesicht des Todes, im Angesicht des Älterwerdens und dieser immer mehr dem Tod näher rücken, vielleicht ist es auch so ein Erkenntnis des Alters, desto mehr brauche ich wahrscheinlich auch Trost.
Ist es auch, Trost ist ja deswegen, weil das, also Trost brauchen wir dann immer, wenn wir eine Verletzung oder einen Schmerz haben, ne? Dann brauchen wir einen Trost. Also ich verstehe schon, das ist ein Verlust, der Tod ist ein Verlust des Lebens, klar. Also da brauchen wir irgendwie auch Trost. Aber das ist die Seite, die außerhalb von mir ist, wo jemand mir Trost verleiht, aber eben die andere, die innere Seite, die finde ich schon auch nochmal wichtig zu bedenken. Und die meint Psalm 90, glaube ich, wenn sie sagt, also die äußere Seite, da spendet mir jemand Trost, ist gut, aber die innere Seite heißt, lass los. Üb loslassen. Üb einfach, dich nicht festzuklammern an dieses Leben, weil du kannst es gar nicht festklammern. Und da ist es ja schon eine Gnade Gottes, dass so früh dieser Alterungsprozess beginnt. Also ich habe ja vorher, du hast die Statistik nicht hören wollen, aber es ist schon interessant, dass Männer mit 25 laut Glücksstatistik den höchsten Glückspunkt haben und Frauen mit 35.
Ich wollte die nicht hören. Ich würde nur in Frage stellen, dass jetzt mein Glück mit 35, also dass das...
Das ist ein statistisches Mittel von irgendwelchen Leuten.
Ja,
aber der Punkt ist ja du hast es ja gesagt... Ab 30 ist es Älterwerden halt begleitet mit, es ist nicht mehr positiv, älter zu werden. Und das liegt ja daran, dass die Zellteilung ist, glaube ich, mit 25 auf dem höchsten Punkt. Und dann, du bist ja Krankenschwester, du weißt es ja besser. Ja. Dann geht es nur noch rückwärts. Ne? Und das heißt, die meiste Zeit unseres Lebens geht es rückwärts. Das ist nur eine geringe Zeit, wo es vorwärts geht, oder?
Stimmt.
Die allermeiste Zeit geht es rückwärts. Und das ist eigentlich schon eine Gnade, was wir jetzt haben, dadurch, dass wir so alt werden, dass wir lange, lange üben können zu sterben. Denn sterben heißt ja, am Ende lasse ich alles los. Und ich kann, wenn ich 80 bin, habe ich eigentlich 55 Jahre lang geübt, dass ich loslasse, dass
ich
es weniger wird.
Manchmal muss mich dafür entscheiden zu üben, ne?
Genau, du hast recht. Ich sage das jetzt aber so, dann habe ich geübt. Aber wie viele haben es nicht geübt?
Ja.
Sondern stolpern da einfach rein und hups, ich sterbe ja. Also das ist eine Ermutigung für uns alle, loslassen üben. Also das eine ist, Ich finde das ein cooles Bild. Das eine ist, was passiert von außen, was kann ich mir nicht selber verleihen, das ist der Trost, den andere mir vielleicht geben und den Gott mir geben muss. Und das zu fokussieren, ja, du bist der Gott allen Trostes, du bist der Gott, der mich sieht, du bist der mich festhält und der mich auch sicher hinüberbringt in die Ewigkeit. Das ist Äußere, das auch zu meditieren und zu fokussieren. Mm. Aber das andere ist meine tägliche Übung, loslassen, hergeben, akzeptieren, dass es weniger wird.
Verzicht üben.
All diese Dinge. Ich habe gerade heute mit einem gesprochen, habe gesagt, du musst mehr Sport machen. Der ist noch in deinem Alter, sogar ein bisschen jünger als du. Und er sagt, der kommt nicht zum Sport machen. Er sagt, ich muss mehr Sport machen. Sagt er, ja, und was ist mit dir?
Ne? Du hast dir jetzt ein Laufband
gekauft? Ja, er hat zu mir gesagt, er hat mich ausgelacht. Er hat gesagt, Laufband unterm Schreibtisch ist aber auch kein Sport. Und da habe ich schon gedacht, jetzt, ja, es geht einfach nicht mehr alles, was mal gegangen ist. Ne? Ich habe super viel Sport gemacht als Jugendlicher. Super viel. Was für ein Privileg, dass ich es konnte. Viele können es da schon nicht. Und jetzt geht es halt nicht mehr. Dann muss ich das lernen. Dann ist es halt nicht mehr.
Und ich finde, das ist doch viel mehr am Leben dran, dieses auch zu akzeptieren, es geht nicht alles. Und im Älterwerden geht immer weniger. Und ich manchmal das Gefühl habe, dass wir mit Ach und Krach versuchen, uns die Illusion aufrecht zu erhalten, es müsste alles gehen. Ne? Ich dürfte keine Falten im Gesicht haben, ich muss noch genauso fit sein mit 50, wie ich mit 20 war, etc., etc. Ich habe jetzt letztens von einem gehört, der sich umoperieren lässt, damit er 20 Jahre jünger ist, irgendwie so total crazy. Aber wenn wir das Leben mal so sehen oder annehmen, wie es ist, dann wird uns das Leben selber, oder so wie Gott es gemacht hat, unser Körper automatisch zum Nachdenken anregen oder zum Üben loszulassen, Verzicht zu üben und ein Stück weit zu sterben auch, ne?
Und Ewigkeit zu fokussieren. Und das ist das Ziel. Unser Ziel Amen. Ist Ewigkeit.
Richtig.
Und das hier ist nur Ausbildungscamp und nichts anderes. Und wir geben uns mal der Illusion hin, das wär's hier. Wie arm wäre das, wenn das es wäre? Dann würde ich mir mit 25 in den Kopf schießen, würde sagen, ich habe alles, bin auf dem Höhepunkt, das war's. Mehr geht nicht.
Ah.
Ja, älter werden ist eigentlich schon cool.
Und trotzdem herausfordernd, weil es ist nicht leicht. Ich würde nicht sagen, es ist easy going, beziehungsweise ich würde nicht sagen, wenn es easy going ist, dann hast du es geschafft, weißt du, wie ich meine? Sondern ich denke, es kostet Mut, es ist herausfordernd, sich auf den Tod vorzubereiten, aber gleichzeitig ist es gut.
Was würdest du mir jetzt halt sagen, als meine Therapeutin, Zilla?
Ich habe gedacht, du therapierst mich, du bist ja 10 Jahre älter.
Ja, weil ich mir jetzt meine grauen Barthaare habe retuschieren lassen. Was sagt das über meine Reife in der Auseinandersetzung mit dem Älterwerden?
Keine Ahnung, ich glaube nicht so viel. Ich weiß es nicht, das muss ich dir selber sagen. Aber schon die Frage, also ja, dieses, ich glaube, es sagt einfach ein Stück weit aus, dass wir in einer Gesellschaft leben, die einfach jung sein hypt. Und sich auch mit dem zu konfrontieren und sagen, ja, ich werde älter und das ist okay. Und nicht zu sagen, ich müsste jetzt jünger sein. Und das muss ich mir selber auch sagen. Warum finde ich das geil, wenn Leute mich auf 25 schätzen? Nein, ich bin 34, Punkt.
Du darfst mit 34 eigentlich nicht mehr geil sagen.
Du auch, ne?
Ja, ich finde es ja auch nur nice.
Ja, genau.
Ja, das spreche ich, also, ja. Ich merke schon, das ist schwer, einzuüben, dort anzukommen, wo man ist.
Ja, denke ich auch.
Ja. Und deswegen mache ich an der Stelle auch mal Mut, den Alltag zu durchbrechen und euch wirklich Zeiten zu nehmen des Nichts, wo ihr einfach nichts tut, nichts macht, nichts fokussiert, sondern einfach nur seid, um darüber nachzusinnen. Ich würde es den Begriff meditieren nicht nehmen, weil er auch so falsch besetzt ist, aber darüber nachzusinnen, wo bin ich gerade? Was ist, wo geht es hin und habe ich das im Blick, was Leben ausmacht, nämlich die Ewigkeit, oder bin ich im Hamsterrad der alltäglichen To-Dos so gefangen, dass ich verloren habe, gut älter zu werden, wirklich.
Hm. Amen dazu.
Ich habe nichts mehr
zu sagen. Ich habe auch nichts mehr zu sagen.
Das, was wir jetzt gesagt haben, müssen wir einfach einüben. Cool.
Ja, richtig. Ja. Und ich fand es cool, dass wir darüber geredet haben, weil ich finde es so wichtig, weil es jeden betrifft. Und weil es wirklich schwierig ist, in unserer Gesellschaft älter zu werden.
Ja, voll cool, dass dir das Thema gekommen ist, Zilla. Frage ich mich schon wieder, warum kommt das jetzt dir? Du bist doch 10 Jahre jünger als ich. Aber gut, danke. Ich muss echt nochmal
irgendwie gehen. Dir kam es vor 10 Jahren, da haben wir noch keinen Podcast gemacht. Ja, natürlich. Keine Ahnung.
Ja, genau.
In dem Sinne, habt eine gute Woche und wir hören uns in 2 Wochen. Und macht's gut, bis dahin.
Bis dann, ciao.
Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unsere Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.